Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Wenn die Versammlung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, im fernen Genf tagt, so wie derzeit, dann hat das durchaus Auswirkungen auf unseren Alltag. Denn dort wird definiert, was von Krankenkassen und anderen Versicherungen überhaupt als Krankheit anerkannt wird. Online-Spielsucht und Burnout. Diese beiden Krankheiten hat die WHO jetzt als solche in ihren Katalog aufgenommen. Mehr zu den Ergebnissen der diesjährigen Versammlung gleich. Die Ergebnisse der Europawahl hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze genutzt, um mit einem Klimaschutzgesetz vorzupreschen ins Bundeskabinett hinein morgen. Das reicht aber nicht, sagt Michael Schäfer vom WWF und fordert mehr. Zur Besänftigung von US-Präsident Trump will die Europäische Union mehr Flüssiggas aus den USA importieren. Aber das geplante Terminal in Brunsbüttel hält die deutsche Umwelthilfe für gesetzeswidrig. Wir haben nachgefragt, wie ein Stall aussehen könnte, der mehr Tierwohl bietet, aber auch die Gewinne der Tierhalter sichert. Und im Verbrauchertipp informieren wir über WLAN für unterwegs, mehr Internet im Urlaub. Die Klimaerwärmung, die ist auch immer Thema auf den Versammlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO. Denn eins ist klar, mit der fortschreitenden Erwärmung breiten sich auch bestimmte Krankheiten in Regionen aus, die anders nicht betroffen wären. Zum Beispiel Malaria, eine Krankheit, die in den Tropen und Subtropen durch den Stich der Anopheles-Stechmücke übertragen wird. Aber auch Zivilisationskrankheiten standen auf der Agenda der 72. Weltgesundheitsversammlung, die heute in Genf zu Ende geht. Dietrich Kallmohrer.
Wie lassen sich Krankheiten am besten bekämpfen oder besser noch vorbeugen? Und wie können die Gesundheitssysteme der Länder gestärkt werden? Die Vertreter der 194 Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation WHO haben darüber intensiv diskutiert. Es ging um Strategien, um wissenschaftliche Erkenntnisse und um Gelder. Durchaus frustrierend. Aber es konnten auch Erfolge vermeldet werden, etwa rund um die durch Stechmücken übertragene Tropenkrankheit Malaria. 2017 starben daran mehr als 400.000 Menschen, mehr als die Hälfte Kinder unter 5 Jahren. WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus verkündete nun in Genf: Letztes Jahr konnten Usbekistan und Paraguay für Malaria frei erklärt werden. Und während dieser Weltgesundheitsversammlung folgen den beiden Argentinien und Algerien. Herzlichen Glückwunsch, Argentinien und Algerien.
Congratulations to both Argentina and Algeria.
Als malariafrei gilt ein Land, wenn dort 3 Jahre in Folge Infektionen ausbleiben. Ein anderer großer Schritt für die weltweite Gesundheitspolitik, die seit Anfang der 90er Jahre gültige Klassifikation der Krankheiten, wurde nach gründlicher Überarbeitung verabschiedet. Der Katalog mit der englischen Abkürzung ICD enthält die Beschreibungen von etwa 55.000 Krankheiten. Ärzte, Krankenkassen und Forscher orientieren sich daran bezüglich Diagnosen, Kostenabrechnungen und Forschungszielen. Die neue Version des ICD enthält auch Störungen, die es so vor 30 Jahren noch nicht gab, etwa das Burnout-Syndrom als Folge permanenter Überlastung am Arbeitsplatz, die Sexsucht oder die Online-Spielsucht. Die Aufnahme in das Verzeichnis sei wichtig, erklärt Robert Jacob von der WHO.
Everybody has been using different definitions.
Jeder nutzte bislang eigene Definitionen und es ist die wichtige Rolle der WHO zu sagen, lasst uns die Definitionen standardisieren, dass wir vergleichbare Daten sammeln können, um Studien über die Behandlung zu Behandlungserfolgen und zur Vorbeugung vergleichen können. Das ist die normierende Wirkung des ICD. In Genf wurde an den letzten Tagen aber auch deutlich, wie schwer der Kampf selbst gegen Krankheiten ist, wo es erfolgversprechende Strategien gibt. So kann sich Ebola angesichts anhaltender Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo immer weiter ausbreiten. WHO-Mitarbeiter werden attackiert, ihre Stützpunkte angegriffen. WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus sprach von einem der komplexesten Gesundheitsnotfälle, mit dem man je konfrontiert war. Und doch wurde der Weltgesundheitsorganisation etwa bei der Ebola-Krise 2013 vorgeworfen, sie sei zu langsam in der Reaktion, so stellen Beobachter ihr mittlerweile ein besseres Zeugnis aus. Etwa Andreas Wulff von der auf Gesundheit spezialisierten Menschenrechtsorganisation Medico International, der in Genf als Beobachter dabei war.
Man kann sicher sagen, und das ist, glaube ich, auch eine sehr einhellige Meinung, dass die WHO jetzt, vor allem in der aktuell laufenden Krise, der Ebola-Epidemie im Kongo, im Ostkongo, dass sie da deutlich stärker aktiv ist, dass sie da auch in ihren Prozessen und auch in der Kooperation mit den Akteuren vor Ort sehr viel präsenter ist und auch erfolgreicher dieses Management leitet.
Klar wurde in Genf, die WHO, die mitten in Reformen steckt und auch von Geldsorgen ausgebremst wird, kann auf Erfolge verweisen.
Von der Weltgesundheitsversammlung Dietrich Karl Meurer, er berichtete aus Genf. Mehr als 3/4 der Deutschen sind unzufrieden mit dem Tempo der Energiewende. Der Umstieg auf klimafreundliche Energieträger gehe hierzulande zu langsam, lautet das Ergebnis einer Umfrage, die die Bundesregierung selbst in Auftrag gegeben hatte und heute vorstellte. Morgen tagt, wie immer jeden Mittwoch, genau diese Bundesregierung, also Kanzlerin und Ministerin Riege und Bundesumweltministerin Svenja Schulze, hat in diese Kabinettssitzung ganz forsch, unter anderem auch gegen den Willen der Kanzlerin, bereits ihren Entwurf für ein Klimaschutzgesetz auf Bundesebene eingebracht. Dieses Gesetz sei dringend nötig, sagt Michael Schäfer, Leiter Klimaschutz, Energiepolitik beim WWF Deutschland. Und Sie bieten gleich 3 Rechtsgutachten dafür auf. Herr Schäfer, warum ist so ein Gesetz so wichtig?
Ein Klimaschutzgesetz ist ein Rahmengesetz. Das regelt erstmal nur das Was, das Wie und das Wer von Klimapolitik. Also das Was, die Ziele, da muss dann die Klimaneutralität bis 2050 rein. Das Wie, das heißt, es verpflichtet die Regierung dazu, Maßnahmenpläne vorzulegen. Also ist selber keine Maßnahme, sondern verpflichtet zu Maßnahmenplänen. Und das Wer, das sind die klaren Verantwortlichen, dass die Ressorts für ihre Bereiche auch im Klimaschutzverantwortung zugewiesen bekommen, dass die Öffentlichkeit beteiligt wird und die meisten Klimaschutzgesetze, die wir untersucht haben in anderen europäischen Ländern, haben auch ein Expertengremium, was die Regierung berät. Und der nächste wichtige Punkt ist Kontrolle und Nachsteuerung. Das heißt, es gibt dann immer die Messung, wie nah ist man an seinen Zielen, und wenn man sehr weit von den Klimazielen erreicht ist, dann wird Alarm geschlagen und die Ministerien müssen sofort Maßnahmen in ihrem Sektor machen. Und leider ist die Situation.
Lassen Sie mich da mal einhaken, aber das starre Ziele für einzelne Ministerien wirkt ein bisschen kleinteilig, denn wir wissen ja auch aus den erneuerbaren Energien, Dinge können sich auch anders entwickeln, Technologien können plötzlich aufholen.
Das Problem, was wir haben, ist, dass wir bisher in keinem Sektor die Ziele erreichen, also nicht, dass irgendwer übererfüllt. Der große Vorteil von Zielen für die einzelnen Sektoren, also Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, ist, dass tatsächlich Verantwortlichkeiten endlich geschaffen werden. Und wir haben beim Kohlekompromiss mit allen seinen Schwächen doch gesehen, dass das Sektorziel, was die Bundesregierung nicht gesetzlich, sondern so gesetzt hat für den Energiesektor, dass das der Dreh- und Angelpunkt war und dass ohne dieses Sektorziel wären wir da keinen Schritt vorangekommen. Das heißt, diese Sektorziele sind extrem wichtig, um überhaupt in einzelnen Sektoren weiterzukommen. Sonst verweist nämlich immer der Verkehr auf die Industrie und die Industrie sagt, es ist doch viel besser, man macht das in der Landwirtschaft. Und davon müssen wir wegkommen und wir müssen tatsächlich diese Sektorziele gesetzlich verankern und dann auch die Ministerien dazu verpflichten, Maßnahmen vorzuschlagen, die diese Ziele erreichen.
Wir haben ja bereits Regulierungen im Sinne von Emissionshandel. Das heißt, bestimmte Bereiche, große Industrien oder auch Energieerzeuger müssen eben Emissionszertifikate zukaufen. Würden Sie den Verkehrssektor mit einbeziehen oder nicht? Das ist ja auch eine wichtige Frage.
Das Problem von diesem Vorstoß ist, dass der Emissionshandel ja überhaupt nicht funktioniert. Der funktioniert im theoretischen Modell.
Ja, aber wenn man genügend Zertifikate jetzt mal vom Markt nimmt und das zeichnet sich ja ab, dann werden die Preise nochmal zusätzlich steigen.
Ja, also erstmal, dass da genügend Zertifikate vom Markt genommen werden, dass tatsächlich auch aus den klimaschädlichsten Produktionsformen, also Braunkohle, ein deftiger Trend weg von geht, das will ich erstmal sehen. Das ist bisher nicht absehbar. Wir sind dafür, erstmal dieses System zu reparieren, indem wir einen CO2-Mindestpreis, also quasi einen Unterpreis, der Jahr für Jahr steigt, da einziehen. Und dann kann man das weiter sich angucken. Aber einfach in ein nicht funktionierendes Klimaschutzinstrument noch weitere Sektoren einzubeziehen, das halten wir nicht für zielführend.
Jetzt werden Ihre Kritiker sagen, noch mehr Gesetze bedeuten auch noch mehr Bürokratie.
Naja, das Klimaschutzgesetz ist erstmal nicht Bürokratie, weil es verpflichtet nur die Regierung zu einer modernen politischen Steuerung. Es schafft Investitionssicherheit für die Unternehmen, weil die wissen, worauf sie sich einstellen können. Was wir aber neben dem Gesetz noch brauchen, sind tatsächlich Maßnahmen. Weil ich hatte ja eben gesagt, dass die Klimaschutzgesetze in anderen Ländern, die haben dann auch immer Nachsteuerungsmechanismen, wenn man weit von seinen Zielen entfernt ist. Und wir sind leider in allen Sektoren weit von unseren Klimazielen entfernt. Das heißt, wir müssen gleichzeitig mit diesem Klimaschutzrahmengesetz jetzt konkrete Klimaschutzmaßnahmengesetze in den Sektoren einführen. Ich sage nur das Kohleausstiegsgesetz, ein erneuerbaren Energiengesetz, das muss novelliert werden, weil wir bei den erneuerbaren Energien im Wind jetzt den geringsten Zubau seit Beginn des Jahrhunderts hatten im letzten Quartal, im Gebäudeenergieeffizienzgesetz. Und all diese Sachen müssen jetzt parallel angegangen werden und wir hoffen uns, dass das Klimakabinett den Schuss von der Europawahl gehört hat und diesen Prozess jetzt startet.
Vielen Dank. Ja. Jetzt läuft uns die Zeit weg. Ein ganzes Klimaschutzgesetzespaket fordert Michael Schäfer vom WWF. Noch mehr Gas aus Russland über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, zusätzliches Flüssiggas aus den USA, um US-Präsident Donald Trump zu besänftigen. Klimaexperten sagen zwar auch, dass Gas in der Klimawirkung immer noch besser ist als Kohle und Öl, aber sie raufen sich trotzdem die Haare angesichts vieler Pläne dafür, eine kostspielige Infrastruktur auszubauen. Die will ja dann auch genutzt werden. Die Befürworter der Gasimporte haben bereits Brunsbüttel an der Nordsee als Terminal für die Flüssiggasimporte aus den USA fest im Blick. Noch gibt es keine Baugenehmigung und die wäre laut deutscher Umwelthilfe rechtlich gar nicht zulässig. Dieter Nürnberger in Berlin. Ja, liegt das daran, dass diese Importe mit den Klimazielen kollidieren würden?
Jule Reimer, Klimaaspekte spielen natürlich beim Auftraggeber dieses Rechtsgutachtens zur Genehmigungsfähigkeit des geplanten Flüssigerdgas-Terminals eine wichtige Rolle. Im Gutachten selbst geht es aber vor allem um die störfallrechtliche Zulässigkeit. Dazu muss man sich den geplanten Standort genauer anschauen. Brunsbüttel liegt strategisch natürlich gut, zum einen an der vielbefahrenen Elbe, zum anderen am Eingang des Nord-Ostsee-Kanals. Ideal also für ein solches Terminal, wo später die großen Flüssigerdgastanker anlegen und das Gas auch in das Netz einspeisen sollen, zumindest aus Sicht des Betreibers. Die Juristin Cornelia Ziem, die früher auch für die Deutsche Umwelthilfe gearbeitet hat, sieht aber die direkte Nachbarschaft zum geplanten Terminal als hochproblematisch an. Sie argumentiert wie folgt.
Wir haben ein Atomkraftwerk, das Atomkraftwerk Brunsbüttel, was stillgelegt ist, aber trotzdem vorhanden ist, im Rückbau befindlich ist. Wir haben ein im Bau befindliches Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle und wir haben ein vorhandenes Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle. Und aufgrund dieser atomaren Anlagen ist davon auszugehen, dass in unmittelbarer Nachbarschaft nach dem geltenden Recht, Emissionsschutzrecht, Atomrecht, keine Störfallbetriebe zulässig sind.
In den Planungen des Betreibers des Unternehmens German LNG Terminal sei das geltende Störfallrecht übersehen worden, sagt die Autorin Cornelia Ziem. Und auch laut geltendem Bauplanungsrecht in Brunsbüttel sei ein solcher Betrieb an diesem Standort nicht möglich. Die Vorstellung des Rechtsgutachtens läuft im Moment hier in Berlin, weshalb der Betreiber des geplanten Terminals sich noch nicht zum Rechtsgutachten äußern konnte. German LNG Terminal verweist aber auf Vorteile der Nutzung von Flüssigerdgas. Zum einen werde durch ein solches Verteilungsterminal die Abhängigkeit von russischem Erdgas reduziert werden. Es entstehe somit mehr Wettbewerb am Markt. Und das gut lager- und transportfähige Erdgas habe in der Nutzung beim Schiffsverkehr auch deutlich ökologische Vorteile, sagt Unternehmenssprecherin Katja Freitag.
Nutzt man das LNG als Kraftstoff im Schwerlastverkehr oder in der Schifffahrt, trägt es zu einer Reduzierung der Luftschadstoffe bei, nämlich der Stickoxide, Schwefeloxide und zum Feinstaub. Darüber hinaus wird es auch die CO2-Emissionen reduzieren, nämlich um bis zu 20%. Und die Motoren, die mit LNG betrieben werden, haben auch noch den großen Vorteil, dass sie wesentlich leiser laufen als mit Diesel betriebene Motoren.
Allerdings kann auch der Betreiber nicht ausschließen, dass künftig auch Flüssigerdgas, welches in den USA durch das umweltschädliche Fracking gewonnen wird, eine Rolle spielen wird. 2018 seien beispielsweise 12% dieses weltweit vertriebenen Gases aus den USA gekommen. Befürworter sprechen von einer Brückentechnologie und verweisen auf die möglichen CO2-Reduktionen im Schiffsverkehr. Die Deutsche Umwelthilfe als Auftraggeber des Rechtsgutachtens sieht hierin aber eine falsche Grundsatzentscheidung. Die deutschen Klimaschutz Klimaschutzziele seien nur durch einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen, sagt Konstantin Zerger von der Umwelthilfe.
Stattdessen gibt es jetzt aber ein Sofortprogramm für eine neue fossile Infrastruktur. Und da gibt es auf der einen Seite Sonntagsreden im Klimakabinett und bei großen Konferenzen und auf der anderen Seite dann doch ein sehr anpackendes, sehr schnelles Handeln, wenn es um alte Geschäftsmodelle und fossile Infrastruktur geht.
German LNG will das Flüssigerdgasterminal bei Brunsbüttel Ende 2022 in Betrieb nehmen. Ob das so umsetzbar sein wird, bleibt nun abzuwarten, denn als Ultima Ratio hat die Umwelthilfe auch eine Klage gegen eine mögliche Genehmigung heute schon angedeutet.
Rechtlich umstritten Dieter Nürnberger über das geplante Flüssiggasterminal in Brunsbüttel. Damals, vor ein paar Jahrzehnten nur, war selbst den meisten Stadtbewohnern noch bekannt, wie landwirtschaftliche Produkte erzeugt wurden. Fleisch wohnte noch nicht in Plastikverpackungen und Nutztiere hatten ein Gesicht, vielleicht sogar Namen. Heute erleben Verbraucher manchmal kleine Schocks, wenn sie erfahren, wie tierische Produkte erzeugt werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner möchte jetzt die Wünsche der Verbraucher nach mehr Tierwohl und die Möglichkeiten der Landwirtschaft besser verzahnen. Sie hat ein Projekt virtueller Stall der Zukunft mitfinanziert, dessen Ergebnisse gestern vorgestellt wurden. Daniela Siebert weiß mehr.
Hier geht es um Akzeptanz von Tierhaltung, um den ethischen Anspruch beim Thema Tierwohl und um die Frage, wie Tierhalter in Deutschland eine Zukunft haben.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Mit Geld aus ihrem Haus haben Wissenschaftler der Universitäten Göttingen, Düsseldorf und Kiel in einer interdisziplinären Zukunftswerkstatt erarbeitet, wie Schweineställe in Zukunft gestaltet werden sollten, realistisch und praxisnah, im Austausch mit Landwirten und Verbrauchern. Die Kernbotschaft der Forscher: Die Tiere brauchen mehr Platz, sagt Marie von Meyerhöfer von der Universität Göttingen.
Bei den Mastschweinen hätten wir 1,1 Quadratmeter am Stall für jedes Tier. Im gesetzlichen Standard sind es 0,75 Quadratzentimeter. Und zusätzlich gibt es noch den Auslauf, also den Außenklimabereich, wo dann auch noch mal Platz für jedes Tier dazu kommt.
Der Stall selbst sähe auch anders aus, offen auf ganzer Front und somit transparent für Nachbarn und Verbraucher. Als Schutz gegen Wind und Krankheitserreger wie die afrikanische Schweinepest sind verschließbare Jalousien vorgesehen. Zudem soll es für die Schweine mehr Stroh und Raufutter geben. Im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurden auch rund 1000 Verbraucher nach ihrer Meinung zur Schweinehaltung gefragt. 73% fanden diese in der heutigen Form nicht tiergerecht. Gleichwohl bleiben ein paar zentrale Kritikpunkte von Tierschützern erhalten. Auch im virtuellen Stall der Zukunft sollen die Schweine auf Spaltenböden stehen. Und auch die Fixierung der Sauen rund um die Ferkelgeburt soll bleiben, allerdings nicht mehr ganz so lang und nicht mehr ganz so eng. Richard Hölscher ist Stallbauunternehmer und ebenfalls Teilnehmer der Zukunftswerkstatt. Er zeigte sich erstaunt, dass dieses Thema eine solche Bedeutung für Verbraucher gewonnen hat.
Der größte Schocker war, 56% sagen, die Freiheit der Sau steht über dem Wohl der Tiere.
Landwirte wollten aber keine von der Sau erdrückten Ferkel. Und so könnte ein Kompromiss aussehen.
Über den Sensor in der Bucht das Einsetzen des Geburtsvorgangs zu monitoren und dann ein Signal zu geben, jetzt gehört die Sau aber hinter Gitter, sie dann einzusperren für den Geburtsvorgang und danach, wenn die Sau wieder messbar ruhig geworden ist, ihr wieder die Möglichkeit geben, rauszugehen.
Für Landwirte sind Veränderungen im Stall ein Risiko und ein Kostenfaktor. Zum Beispiel, mehr Stroh für die Schweine kostet mehr Geld. Für das Stroh selbst und für die Lagerung und die Arbeitskräfte. Bauliche Veränderungen bringen außerdem immer neue Genehmigungsfragen mit sich. Trotzdem setzen auch viele Landwirte auf einen Wandel, so wie Thomas Asmussen, Schweinehalter in Schleswig-Holstein und ebenfalls Mitwirkender in der Zukunftswerkstatt.
Also für mich als Betrieb ist ganz klar, die Schweinehaltung, wo sie ist, ist in einer Sackgasse. Wir müssen neue Wege laufen. Der Schlüssel ist jetzt die Realisierung der Finanzierung. Warum dürfen EU-Gelder nicht auch für Tierschutz angewandt werden? Weil auf den Verbraucher, das ist nun mal leider so, können wir uns als Tierhalter nicht verlassen und wir brauchen Planungssicherheit.
Thomas Asmussen plant, neue Ställe im Sinne der Zukunftswerkstatt zu bauen. Im Moment sei die Finanzierung die größte Herausforderung. Marie von Meyerhöfer sieht das genauso. Trotzdem ist die Wissenschaftlerin zuversichtlich, dass schon bald Schweine von den Ideen der Zukunftswerkstatt profitieren könnten. Denn viele Halter dächten über Um- oder Neubauten nach. Der virtuelle Stall der Zukunft würde die Kosten um 30 Euro je Schwein erhöhen.
Das kann der Landwirt nicht alleine tragen, es soll aber auch nicht der Verbraucher alleine bezahlen. Also da muss man sich darüber unterhalten, wie vernünftige Förderungsmöglichkeiten aussehen können.
Das Stallkonzept der Zukunftswerkstatt würde den Schweinefleischprodukten im System des geplanten staatlichen Tierwohllabels ein Etikett der Stufe 2 einbringen. Doch die Teilnahme ist freiwillig. Viele fürchten jedoch die höheren Kosten und die ausländische Konkurrenz. Julia Klöckner.
Ich erlebe auch häufig den Berufsstand, dass er grundsätzlich eine reflexhafte Verteidigung des Bestehenden ist. Aber meine Aufgabe ist es, sonst wäre ich eine schlechte Agrarministerin, Ihnen auch zu zeigen, wo es hingeht.
Doch auch das ist Teil der Wahrheit. Über 50% der Schweinehalter in Deutschland wollen in den nächsten 10 Jahren ihr Geschäft aufgeben. Das ergab eine Umfrage unter hunderten Betrieben durch die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Die wichtigsten Gründe: die gesellschaftliche Stimmung und die fehlende Perspektive. Ob der virtuelle Stall der Zukunft eine Lösung bietet oder ein weiteres Problem schafft, das wird sich zeigen müssen.
Ein Bericht von Daniela Siebert.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Viele Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen bieten heute Internetzugang per WLAN an. Aber mal ist der Zugangspunkt viel zu weit vom Zimmer entfernt, mal reicht der Rundstrahler auf dem Sanitärhäuschen nicht aus. Das lässt sich mit einem mobilen Router ändern. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Im Urlaub wollen die meisten Menschen nicht auf das liebgewonnene Internet verzichten, zumal sich ja auch Ausflüge besser planen lassen und die Bestellung von Eintrittskarten einfacher funktioniert. Bei Reisen mit der Familie ist vor allem der Nachwuchs an einer guten Verbindung interessiert. Luca ist 17 Jahre alt.
Mittlerweile braucht man das schon. Allerdings ist es auch kein Fall unbedingt zu 100% wichtig, wenn man natürlich auch andere Sachen machen kann.
Er hat aber schon so manche Reise erlebt, wo die Verbindung regelmäßig ins Stocken kam.
Also sehr selten kann man flüssig surfen. Meistens ist es so, wenn es mehr als 2 Geräte sind, dann ist vorbei. WhatsApp, also Kommunikation, Surfen, Internet, Videos, Streamen abends, wenn wir also nach 8 Uhr und vielleicht morgens 2 Stunden, also vielleicht 5 Stunden.
Wenn eine 4-köpfige Familie sich gleichzeitig ins Netz begibt, dann werden viele Daten bewegt. Selbst wenn es in den Ferien einen Internetzugang gibt, sind die Übertragungsraten oft begrenzt und erreichen nicht alle Räume. Den Router von zu Hause will man nicht so gerne einpacken. Viele Hersteller haben deshalb Mini-Router im Angebot. Die sind kleiner als eine Zigarettenschachtel und haben alles, was mobil gebraucht wird. Dabei kommen 2 unterschiedliche Techniken zum Einsatz. Ernst Allers ist Redakteur bei der Zeitschrift CT.
Einmal die Sie verwenden, wenn es gar keinen Internetzugang gibt. Dann holen Sie sich einen Zugang übers Mobilfunknetz. Das sind so kleine Geräte, ungefähr Handteller groß, mit einem integrierten Akku. Dazu brauchen Sie eine SIM-Karte mit einem Datentarif, also Datenvolumen. Da gibt es dann auch Flatrates, die wirklich viel Datenvolumen geben, aber die werden auch noch sehr teuer. Die andere Sorte Geräte sind so kleine Router, ähnlich wie Sie sie zu Hause haben, mit einem Anschluss für entweder Internet per Kabel oder per WLAN.
Gibt es im Ferienhaus oder auf dem Campingplatz keinen Internetzugang, dann muss nicht nur ein passender Router angeschafft werden. Wer über das Mobilfunknetz online geht, der braucht auch einen passenden Datentarif.
Diese Mobilfunkrouter gibt es in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, je nachdem, was das Mobilfunknetz hergibt. Da ist halt die Frage, was Sie persönlich brauchen und erwarten. Und je schneller dieser Anschluss ist, desto schneller ist natürlich auch das Volumen erschöpft. Wenn Sie ein echter Vielsurfer sind oder ein paar Vielsurfer in der Familie haben, dann kann man auch mal drüber nachdenken, so eine Flatrate, die so bei Größenordnung 65 Euro anfängt, je nach Anbieter, für eine begrenzte Zeit zu buchen.
Man muss für so einen Zweck nicht unbedingt einen neuen Mobilfunkrouter anschaffen. Manchmal tut es auch ein abgelegtes Smartphone mit einer Datenkarte. Auf jeden Fall sollte das Ladegerät mit auf Reisen gehen. Ernst Ahlers.
Die Preise für diese Mobilrouter, die Internet per Mobilfunk heranholen, fangen so bei Größenordnung 40 Euro an, können aber auch bis weit über 200 gehen. Das hängt von der Geschwindigkeitsstufe und von den sonstigen Funktionen ab.
Stellt das Hotel oder die Ferienwohnung einen kabelgebundenen Internetzugang zur Verfügung, macht der Reiserouter den drahtlosen Netzwerkzugriff für mehrere Geräte möglich. Gibt es ein WLAN, kann der Reiserouter die Abdeckung in allen Räumen verbessern. Außerdem schützt die integrierte Firewall vor fremden Zugriffen.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Wie viel Kontrolle braucht das Internet? Wo fängt die Zensur an? Fragen unsere Kollegen gleich ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.